Ja, einen schönen guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass ihr heute hier seid zu der Bibelstunde. Heute im Monat November geht es weiter in der Reihe Verändert in seiner Nähe, Lektion aus dem Leben der Jünger. Und ja, vor einigen Wochen, da haben wir uns zum letzten Mal angeschaut, aus welchem Holz der Petrus geschnitzt war und haben gesehen, dass er immer einer war, der vorne war. Er war so ein bisschen der Anführer der Gruppe. Er war immer mit vorne dabei und in gewisser Weise fast schon der Stellvertreter von Jesus. Wenn er nicht zur Verfügung war, kamen all die Anliegen an ihn. Wir haben ihn letztes Mal den Klassensprecher genannt. Und wir haben uns angesehen, dass so ein paar Dinge in Petrus vorgingen, die besonders für ihn waren, die in seinem Charakter fest verbunden und fest verankert waren, und haben gesehen, dass er oft vorschnell war. Hat oft vorschnelle Entscheidungen getroffen und vorschnelle Worte gefunden oder sie nicht gefunden. Er wollte oft seinen eigenen Willen durchsetzen, hat Jesus versucht, vom Kreuz aufzuhalten. Er war oft unbeständig. Das wird so deutlich, wo er auf dem Wasser gehen will. Das haben wir uns angeschaut und dann sinkt. Wir haben auch seinen Stolz gesehen, weil er immer so gut von sich selbst gedacht hat. Und heute wollen wir ein Kernelement herausnehmen aus Petrus seinem Leben, aus dem, was er mit Jesus erfahren hat oder wie er sich bewiesen hat oder auch nicht bewiesen hat in einer gewissen Situation und das sehr hervorsticht. Und wir möchten uns heute Petrus anschauen als Petrus, ein Versager. Sein Versagen und seine Wiederherstellung möchten wir uns heute gemeinsam ansehen. Und ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben kennst, wenn du so in dein Leben hineinschaust. Ich kenne das eigentlich ganz gut, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen fühle ich mich genauso, in dem ich versagt habe, in dem ich gescheitert bin an gewissen Dingen. Vielleicht gab es auch schon mehrere Situationen und mehrere Momente in deinem eigenen Leben, in denen du sogar verzweifelt warst und nicht wusstest, was du tun sollst, weil du immer das Versagen vor deinen Augen hattest. Und irgendwie gehört das so zum Leben dazu, dass wir nicht immer alles schaffen, gut zu machen, sondern dass es auch einige Dinge gibt, in denen wir versagen. Es gehört auch zum Leben eines Christen, dass er versagt. Christen versagen, aber Christus versagt nie. Wir machen Fehler, wir machen Dinge falsch, aber Jesus nicht. Und manchmal verwechseln wir das so ein bisschen und wir meinen, dass wenn Christen wiedergeboren sind und mit Gott leben, sie nicht mehr so wirklich versagen oder nicht versagen dürfen. Aber so ist das nicht. Auch sie versagen, obwohl sie gerettet sind. Martin Luther, er hat viel Zeit mit seinen Schülern verbracht und es gibt gewisse Werke von ihm, die nennt man die Tischreden, und in diesen Tischreden sind es meistens so Mitschriebe seiner Schüler. Also die haben dann quasi mitgeschrieben, was er so gesagt hat, weil viele Dinge kamen so aus ihm unvorbereitet heraus. Und einmal bezeichnete er sich selber mit den Worten: Ich bin ein armer, stinkender Madensack. Und was er damit meint ist, so steht er vor Gott. Das ist das, was er Gott bringen kann. Das ist das, wie er vor Gott aussieht. In ihm ist keine Kraft, in ihm ist nichts Gutes, in ihm ist kein Nutzen. Ohne Gott ist all das wertlos. Wenn er sich selbst so betrachtet, ohne Gott im Fokus zu haben, ist er nicht mehr als ein stinkender Madensack. Und er sah das regelmäßig und hat auch kein Geheimnis daraus gemacht, sein eigenes Versagen zu sehen, seine eigene Kraftlosigkeit, seine eigene Sünde. Und in ihm blieben in diesem Moment gar keine anderen Worte übrig, als sich auf diese Weise zu beschreiben. Er sieht in seinem eigenen Leben ein Versagen und Fehler. Spurgeon sagte einmal dazu: Es ist kein Christ, der je tiefer fällt, als er dachte, aber auch keiner, den Christus nicht höher aufrichtet, als er es jemals hoffen würde. Und das ist die Botschaft, die wir uns heute näher anschauen möchten, das ist die Wahrheit, die wir heute mehr ins Auge fassen möchten, die uns durch Petrus auch beigebracht und gelehrt werden soll. Die Lektion, die Petrus mit Jesus durchmachen sollte, war genau diese. Einen Fall zu erleben, wo er dachte, er würde ihn nicht erleben, aber eine Aufrichtung erleben, die viel höher ist, als er es jemals gehofft hätte. Aber wichtig dabei ist, dass diese Lektion, die Jesus Petrus verpasst und ihm als Spiegelbild vorsetzt, auch zu einer Lektion wird, die wichtig für uns ist. Auch eine Lektion wird, die für uns nicht ohne Bedeutung ist und die notwendig für uns ist. Und so lasst uns einsteigen heute in den ersten Punkt, die Vorgeschichte des Versagens. Und schlag gerne auch eure Bibel mit auf oder lest auch gerne vorne mit. Wir werden durch die zentralen Texte gehen, die diese Geschichte eben behandeln. Und die Geschichte oder der Text, in den wir hier eintauchen, wollen wir sehen, wo alles hier beginnt. Wir befinden uns jetzt gerade bei dem letzten Mal, das Jesus mit seinen Jüngern nimmt. Und Jesus richtet sie in dieser Situation darauf aus, dass das letzte Mal ist, dass er das mit ihnen tun wird. Also er wird nicht mehr mit ihnen dieses Mal zu sich nehmen, sondern das war das letzte Mal. Danach wird er sterben. Er wird seinen eigenen Leib für sie hingeben und er versucht ihnen das bildlich zu erklären und daher leiten wir auch das Abendmahl ab und Jesus sagt es ja dann auch so, dass die Gemeinde das tun sollte, dieses Symbol zu halten, sein Leib zu brechen und sein Blut zu trinken. Und er richtet sie darauf aus, was passieren wird. Und dann wendet er sich mit einer ganz klaren Botschaft, mit einigen Worten direkt an Petrus selbst. Und das möchten wir gerne hier zusammen lesen. Ab Vers 31 in Lukas Kapitel 22. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. Jesus macht also in diesen Versen Petrus klar, dass der Satan es auf ihn abgesehen hat, dass er ihn zu Fall bringen will, dass er ihn sichten will wie Weizen. Das hört sich wahrscheinlich für Petrus auch nicht sonderlich angenehm an. Aber Jesus will ihn darauf vorbereiten, was passieren wird. Er will ihn darauf vorbereiten, was kommen wird. Und Petrus soll hier schon klar gemacht werden, dass er fallen wird. Der Teufel wird ihn sichten, wie man Weizen sichtet. Und wenn er dann umgekehrt ist und eine Umkehr setzt, ein Fall eben voraus, soll er dann hingehen und seine Brüder stärken. Petrus, er entgegnet Jesus in dieser Situation und sagt, Jesus, das wird nicht passieren. Mit dir werde ich ins Gefängnis gehen. Mit dir werde ich sterben, gemeinsam. Er wäre bereit, diesen Leidensweg mit Jesus zu gehen. Aber Jesus gibt ihm ein Merkmal. Jesus gibt ihm ein Detail. Und er sagt, bis der Hahn kräht, hast du mich schon dreimal verleugnet. Hast du schon dreimal verleugnet, mich zu kennen. Markus, er beschreibt diese Geschichte in seinem Evangelium auch und er sagt dann in Markus 14, Vers 31, Petrus aber beteuerte über die Maßen, wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle, also all die anderen Jünger. Petrus ist sich also sicher, hundertprozentig sicher, er beteuert über die Maßen, dass er das nicht tun würde. Er ist bereit, Jesus hier entgegenzuhalten und ihm klarzumachen, dass er sich absolut auf ihn verlassen könnte und dass das, wovon Jesus hier redet, vielleicht einfach Jesus einen schlechten Tag hat, weil er so viel über Leiden spricht, aber das, was er hier sagt, nicht wirklich passieren wird oder nicht wirklich passieren kann. Aber hier sagt Jesus das Versagen von Petrus voraus. Das tut Jesus bei uns nicht. Er teilt uns nicht mit in unserem Alltag, an welchen Tagen wir fallen werden, an welchen Tagen wir sündigen werden, wo und wann unser Versagen sein wird, das hat nur Petrus mitbekommen, wir wissen das nicht. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass wir das nicht wissen. Das könnte uns leicht die Woche oder den Tag oder das Jahr vermiesen. Aber wir sollten uns nicht täuschen, Jesus sieht es trotzdem. Auch wenn er es uns nicht sagt, dann schaut er in unser Leben hinein und er sieht unser Versagen. Er sieht unsere Sünde, er sieht unser Fall. Er sieht das, was wir tun, das nicht in seinem Willen ist. Er weiß es, er sieht es. Es ist offen, es ist aufgedeckt vor ihm. Wir können Jesus nichts vormachen, es ist einfach da. Auch wenn wir es manchmal gerne von uns wegschieben würden oder eine Decke darüber legen würden oder es in einen Schrank verschließen würden, wo es niemand sieht, Jesus wüsste es immer. Und er sieht lange, bevor es passiert ist. Aber das Versagen ist nicht allein in dem Moment. Wir versagen nicht einfach irgendwann aus heiterem Himmel. Die Sünde ist nicht einfach irgendwann auf einmal da, sondern es beginnt früher. Jedes Versagen hat eine Vorgeschichte. Jedes Versagen in unserem Leben, jedes Scheitern in unserem Leben hat eine Vorgeschichte. Da passieren Dinge vorher und weil diese Dinge vorher passieren, befinden wir uns bereits auf einem Weg, der irgendwann dann das zur Folge hat. Jedes Versagen hat eine Vorgeschichte und in Petrus seinem Charakter zeichnet sich nun bereits vorher ab, dass er vorschnell war, dass er eifrig war, dass er stolz war. Aber jetzt hier in diesem Moment beginnt die Vorgeschichte so richtig, als Jesus ihm aufzeigt, dass er fallen würde, Petrus das aber überhaupt nicht wahrhaben will und es auch nicht mal für möglich erachtet. Petrus, er war unter allen anderen Jüngern Jesus immer am nächsten. Er war immer ganz nah an Jesus dran, wo die anderen eben nicht waren. Es gab keinen anderen Menschen auf dieser Welt in Fleisch und Blut, der Jesus so nah war wie Petrus. Und es gibt einige Situationen in seinem Leben und in diesen Jahren, in denen er mit Jesus unterwegs war, wo sonst niemand da war außer Petrus. Einige Gespräche, die uns überliefert sind, wo nur er dabei war. Und jetzt sollte der Erste, der Größte, der Anführer der Jünger, derjenige sein, der Jesus verleugnet. Und das passt nicht in Petrus seinen Schädel. Und ich kann ihn ganz gut nachvollziehen. Warum sollte Jesus seiner Nummer eins so einen Fall zumuten und ihn auf diesen Fall jetzt vorbereiten? Diese Vorgeschichte von Petrus, sie zeigt uns, dass er überhaupt nicht darauf vorbereitet war, zu fallen und zu versagen, so wie wir es meistens auch nicht in unserem Leben vorbereitet sind, dass solche Dinge in unserem Leben sind. Das stand überhaupt nicht auf seinem eigenen Plan. Er wollte doch diese Stütze sein. Er wollte dieser eine Freund für Jesus sein, der mit ihm diesen Leidensweg geht. Diese eine Person, die sagt, Jesus, ich gehe diesen Weg mit dir. Ich gehe mit dir ins Gefängnis. Ich gehe mit dir ans Kreuz. Wenn jemand sterben muss, dann sterben wir schon gemeinsam. Er wollte diese Stütze für ihn sein. Er wollte der sein, der ihn nie verlassen, nie verraten würde. Aber es gab Momente in Petrus seinem Leben, schon vorher, in denen uns bewusst wird und in denen wir das sehen können, dass er sich selbst im Weg stand, weil er sehr viel von sich gehalten hat. Vielleicht machte es ihn stolz, dass er so der Erste dieser Gruppe war, dass die anderen ihn auch so akzeptiert haben als den Ersten. Oder er war stolz, dass er vor den anderen hervorgehoben wurde von Jesus und Jesus ihn oft direkt ansprach. Oder sogar, dass die anderen Jünger zu Petrus kamen, wenn sie ein Anliegen hatten und er im Namen der Gruppe sprechen und fragen sollte. Aber es gab viele Situationen in seinem Leben, in denen signalisiert wurde, dass er ein großes Problem mit diesem Stolz und Selbstvertrauen hat. Als Jesus einmal seinen Jüngern sagte, dass er sterben müsste, dass er überliefert wird und dass der Sohn des Menschen gekreuzigt werden muss, da stellt sich Petrus vor ihn und sagt, nein, keineswegs, das darf dir nicht passieren, das soll dir nicht passieren. Und Jesus schiebt ihn zur Seite und nennt ihn Teufel. Hier hat sich Petrus über den Plan Gottes gestellt, über Jesus gestellt. Als Jesus gefangen genommen wurde, nahm Petrus das Schwert und griff einen der Diener an. Auch hier sehen wir sein eigenes Verhalten, das nicht so ist, wie es sein sollte, sondern er handelt hier auf eigensinnige Weise. Als Petrus mit Jesus auf dem Wasser gehen will, auch hier greift in gewisser Form der Stolz. Und als Petrus nun sich selbst als den einzigen sieht, der Jesus nicht verleugnen würde, auch hier sieht er sich selbst als den Größten an. Petrus, er hatte dieses Problem in unterschiedlichen Situationen bereits gezeigt. Die Bibel zeigt uns hier nicht wirklich, ob Petrus das Problem wirklich schon erkannt hatte oder es gesehen hatte, aber die Bibel zeigt uns, dass Jesus ihn korrigiert hatte, ihn ermahnt hatte, zu ihm gesprochen hatte darüber. Es war da, die Signale in seinem Leben waren da, die ihm aufzeigten, dass er ein Problem mit Selbstvertrauen und mit Stolz hatte. Nun, ich habe schon versucht aufzuzeigen, dass Petrus sich viel zu sicher war. Er meinte, er würde nicht fallen können. Und jetzt schau mal, wie sich sein Stolz in mehreren Facetten offenbart. Petrus sagt, auch wenn all die anderen fallen, auch wenn all die anderen weglaufen, auch wenn all die anderen dich verleugnen würden, ich würde das nicht tun. Petrus vertraut oder traut jedem anderen Jünger zu, das zu tun, was Jesus gesagt hat, was er tun würde. Er sieht in jedem Einzelnen seiner Brüder, seiner Freunde, seiner Kameraden in dieser Truppe von Jesus das Potenzial dazu, diese Sünde zu begehen, aber nicht in sich selbst. Er stellt sich über all die anderen und rechnet mit ihrem Versagen, rechnet mit ihrer Sünde, rechnet mit ihrem Scheitern, aber nicht mit seinem. Ist das nicht irgendwie auch oft so in uns drin, so ein Gedanke, den wir immer wieder haben, dass wir uns mit den Fehlern und mit den Schwächen anderer Leute viel besser auskennen als mit unseren eigenen? Bei dem Gegenüber, da wissen wir ganz genau, was nicht so passt, was die Macken sind und wo Veränderung vielleicht nötig wäre. Aber bei uns selber, da können wir viel eher, viel mehr blind sein. Unsere eigenen Probleme, die übersehen wir ganz gerne. Unsere eigenen Charakterschwächen, mit denen andere vielleicht zu kämpfen haben, mit denen haben wir gar nicht zu kämpfen, weil wir sie nicht sehen. Und wir nehmen sie gar nicht wahr und wir machen einfach weiter in unserem Leben. Aber dieser Stolz, den Petrus hier hat, der hört an dieser Stelle nicht auf, dass er das anderen zutraut und sich selbst nicht, sondern Jesus, der allwissend ist, der alle Dinge weiß. Und Petrus war dabei, als Jesus das Herz der Pharisäer offenbart hat und sie angesprochen hat. Warum denkt ihr so oder so in eurem Herzen? Und Petrus weiß das, dass Jesus alle Dinge sieht und alle Dinge weiß. Und dieser allwissende Jesus sagt jetzt zu Petrus, dass er fallen würde, ihn verraten und verleugnen würde. Und obwohl Jesus immer recht hatte, immer in jedem Detail, stellt sich Petrus jetzt gegen diesen Jesus und will ihm erklären, dass er sich irrt, dass das nicht passieren wird. Mit anderen Worten, Petrus rechnet in diesem Moment mehr damit, dass Jesus sich irrt, als dass er fallen würde. Er rechnet mehr damit, dass Jesus hier etwas falsch verstanden hat, als dass Petrus wirklich versagen würde. Wie sehr wird jetzt darin deutlich, dass es eigentlich um Petrus gar nicht so gut aussieht, oder? Petrus, er vertraut sich selbst, anstatt Jesus zu vertrauen. Und er sieht diese Zeichen, die vorher alle stattfinden, in der Vorgeschichte seines Versagens. Er sieht diese Zeichen gar nicht. Er sieht die Gefahr in seinem Leben nicht und tut an dieser Stelle so, als wäre alles bestens. Wobei für uns, wenn wir von außen darauf schauen, es gar nicht so gut aussieht. Geschwister, auch in unserem Leben gibt es diese Bereiche, die uns immer wieder alarmieren, dass wir ein Problem haben, aber wir wollen es nicht sehen. Auch in unserem Leben gibt es Dinge, die ploppen immer wieder auf und dann sind sie auf einmal da und sie sind irgendwie nicht so schön, aber wir machen einfach weiter. Wir geben dem gar nicht wirklich viel Raum. Vielleicht sind es einfach unangenehme Charaktereigenschaften. Vielleicht sind es Sünden. Situationen, in denen uns bewusst wird, dass wir uns selbst vertrauen oder dass wir anderen vertrauen, aber dass wir nicht wirklich Jesus vertrauen. Gibt es nicht Sünden in unserem eigenen Leben, von denen wir zwar denken, dass andere fallen könnten, aber wir nicht? Gibt es nicht Dinge, die so fern von uns sind, dass wir sagen, ah, der hat ein Problem mit dem, aber ich bin völlig frei davon? Der eine hat ein Problem mit Alkohol, aber ich habe gar kein Problem damit. Der andere hat ein Problem mit Lästern, aber ich würde nie lästern. Der hat ein Problem mit schlechtem Umgang mit Geld oder sonstigen Dingen und ich habe mich voll im Griff, ich könnte da nie fallen. Vielleicht sprechen wir das so nicht aus, aber wir schauen manchmal auf die Sünden anderer Menschen und denken, mit sowas habe ich gar kein Problem. Damit kann ich locker umgehen. Gibt es nicht auch Versagen von anderen Menschen, dass wir sehen und uns dann über sich stellen in der Annahme, dass uns sowas nicht passieren würde oder könnte? Wie notwendig sind diese Worte von Paulus, in denen er selbst sagt, daher, wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Selbstvertrauen ist gefährlich. Und wenn wir meinen, dass wir gegen gewisse Sünden, die uns begegnen könnten, immun sind, dann irren wir uns gewaltig, genauso wie Petrus sich gewaltig geirrt hat. Wir sind zu jeder Sünde fähig, sobald die Umstände günstig sind und die Vorgeschichte die richtige ist. Aber dann gehen wir über zu Petrus in der Realität seines Versagens. Auch hier möchten wir im Text etwas weitergehen, wo es dann soweit ist, dass er versagt vor Jesus. Ich möchte ab Vers 54 lesen. Sie nahmen ihn, also Jesus, aber fest und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von Weitem. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine gewisse Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn unverwandt an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Es kommt jetzt also in dieser Situation ganz genau so im Detail, wie Jesus das angekündigt hat. Jesus wird festgenommen und abgeführt und Petrus erfolgt ihm mit einer größeren Distanz, um möglichst unentdeckt zu bleiben an diesem Hof des Geschehens. Und dort an diesem Hof ist dann eine Art Lagerfeuer, wo man sich aufwärmen kann, wo einige Leute dann sitzen. Und Petrus setzt sich dazu an diese Lagerfeuerstimmung, aber es ist nicht wirklich so, wie wir uns das vorstellen, ein gemütliches Lagerfeuer, sondern er ist angespannt. Er hat nicht wirklich Ruhe. Und Petrus sagt hier dreimal, dass er Jesus nicht kennt, dass er nicht weiß, wovon die anderen reden. Menschlich gesehen, wenn wir diese ganze Situation von Jesus so anschauen, menschlich gesehen sieht das so aus, als ob Jesus selbst in höchstem Maß gescheitert ist. Der große Feind der Juden und der Pharisäer ist festgenommen und seine Weggefährten, seine Soldaten fliehen. Die Jünger sind alle weg. So sah das für die Schriftgelehrten und Pharisäer und die Soldaten, die ihn abgeführt haben, aus. Jesus ist eingefangen, abgeführt und all seine Anhänger sind weggelaufen, haben Angst bekommen. Wie Feiglinge sind sie weggelaufen. Menschlich gesehen sieht das genau so aus, als hätten die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die feindlichen Juden Jesus besiegt. Und seine ganze Mission und seine ganze Ausbildung dieser Jünger würde im Sand verlaufen. Gescheitert, zerschlagen. Aber das ist nicht die Sichtweise Gottes, wie er den Sieg oder eine Niederlage definiert. Er lässt hier den Sieg wie eine Niederlage aussehen. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, was hier in Petrus vorgehen muss in dieser Situation. Was hier mit Petrus, seinem Selbstvertrauen auch irgendwo geschieht. Vor wenigen Augenblicken, noch kurz davor, macht Jesus Petrus klar, dass er genau das tun würde, was Petrus jetzt tat. Und Petrus macht Jesus klar, dass unter keinen Umständen das passieren würde, was er gerade getan hat. Und jetzt ist es passiert. Was ist in diesem Mann los gewesen? Was ist in Petrus passiert, dass er sein ganzes Vertrauen, das er irgendwie hatte, in sich selbst gesetzt hat? Und es bricht auseinander. Es fällt in sich zusammen. Alles, was er in sich so gut gesehen hat, löst sich in Luft auf. Er versucht sich noch irgendwie an etwas zu klammern, aber er scheitert und er hat gar keine Möglichkeit dafür. Das Selbstvertrauen von Petrus, sein Stolz ist wie Sand in seinen Händen, das einfach überall durchgeht und ihm entgleitet und er keine Möglichkeit hat, es festzuhalten. Und eine Magd, eine Frau, die dort ist, sie fragt ihn, hey, du bist doch einer von ihnen. Und das Erste, das Petrus einfällt, ist, ich kenne Jesus nicht, noch nie gesehen. Anstatt jetzt das zu tun, was er doch tun wollte, mit Jesus ins Gefängnis gehen, mit Jesus sterben, ihn auf gar keinen Fall alleine lassen, tut er so, als ob Jesus eine unbedeutende Person für ihn wäre. Anstatt sich jetzt hinzustellen und der Anführer der Gruppe zu sein, tut er genau das Gegenteil, er verleugnet die Beziehung zu Jesus. Petrus, er verliert hier den Halt. Der Boden unter seinen Füßen verschwindet und sein ganzer Stolz und sein Selbstvertrauen bricht in sich auseinander. Und da steht jetzt dieser Petrus also ohne Selbstvertrauen, ohne Kraft, ohne Stärke, ohne Eifer, ohne vorschnelles Reden in die richtige Richtung. All das ist nicht mehr da. das, was er nur allen anderen zugetraut hatte und nicht sich selbst, das ist jetzt das Einzige, das er tut. Petrus bekommt es hier mit der Angst zu tun und er tut das, was er auf gar keinen Fall tun wollte. Er hätte gern das gemacht, was er vor vielleicht ein oder zwei Stunden noch versprochen hatte. Mit Jesus sterben, mit Jesus an der Seite kämpfen, aber er tut es nicht. Er bekommt es mit der Angst zu tun und er macht sich innerlich vom Staub. Er verleugnet Jesus nicht nur einmal und korrigiert es dann, sondern er verleugnet ihn auch ein zweites und ein drittes Mal. Wir müssen bedenken, Petrus war auch dabei, als Jesus gesagt hat und diese Warnung ausgesprochen hat, dass er sich zu denjenigen bekennen wird, die sich auch zu ihm bekennen. Dass er sich vor dem Vater zu denjenigen stellen wird, die sich hier auf dieser Welt zu ihm stellen. Aber Petrus tut hier so, als ob es Jesus gar nicht gibt. Als ob er Jesus gar nicht kennt. Und wir können uns vielleicht so die Frage stellen, musste das alles sein? Musste es so kommen? Wäre Petrus sein gesamter Weg, auch wenn wir uns da noch mehr einige Stellen aus der Apostelgeschichte anschauen, wäre der gesamte Weg von Petrus nicht schöner gewesen, nicht besser gewesen, nicht reiner gewesen, nicht heiliger gewesen, wenn er diesen Fall nicht erlebt hätte? Wäre es nicht besser gewesen, wenn Petrus sich jetzt in dieser Situation aufgestellt hätte und einfach Gottes Wort gepredigt hätte? Aber er handelt aus Angst und erlebt einen Fall. Und in diesem Moment ist Petrus noch gar nicht so sehr bewusst, was eigentlich passiert ist. Er ist sich noch gar nicht im Klaren, was er getan hat, wie sich sein ganzes Bild noch später über ihn selbst zerstören wird. Aber wenn wir jetzt Petrus fragen könnten und er hier neben uns stehen würde, und wir würden fragen, Petrus, würdest du gerne dieses Kapitel aus deinem Leben streichen, dieses Lagerfeuergespräch mit den anderen? Würdest du es tun, wenn du es könntest? Was wäre seine Antwort? Wenn Petrus das ungeschehen machen könnte, würde er es tun. Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Ich weiß nicht mit Sicherheit, was Petrus sagen würde. Aber ich vermute, er würde Nein sagen. Er würde es nicht versuchen, rückgängig zu machen. Natürlich würde er diesen Fehler nicht nochmal machen wollen oder diesen Fehler an sich rückgängig machen wollen, weil er den Herrn verleugnete. Aber er würde das, was es ausgelöst hat in seinem Leben, das, was Gott darin korrigiert hat in seinem Leben, das würde er nicht versuchen, rückgängig zu machen. Wir betrachten Versagen in unserem eigenen Leben meistens, nicht immer, aber meistens, als unnötige Fehler, die hätten vermieden werden müssen. Wir schauen in unser eigenes Scheitern, in unseren eigenen Probleme und all das, was in unserem Leben schon falsch gelaufen ist, wir schauen uns diese Dinge an und wir sagen, das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren sollen. Anders wäre es viel besser gewesen. Aber ich fürchte, wir müssen diese Denkweise überdenken. Wir sind von Zeit zu Zeit, so ist es eben, unserem eigenen Versagen ausgesetzt. Aber es bewirkt etwas in uns. Jesus hat etwas damit vor in unserem Leben. Petrus, er hatte auf sich selbst vertraut. Und er hatte auf die Fehler anderer Menschen vertraut, nicht auf seine eigenen. Er meinte, dass es wirklich so klappen würde, aus eigener Kraft sich zu Jesus zu stellen und das Richtige zu tun und diese Rolle auszufüllen, die er hatte. Und ja, das wäre schön gewesen, wenn er das gemacht hätte. Aber dieses Vertrauen in sich selbst musste gebrochen werden. Und das Werkzeug, das Gott sich dazu ausgesucht hat, dieses Vertrauen zu brechen, war dieser Fall, dieses Versagen. Es gibt da diese Verse, die Jeremia beschreibt in Kapitel 17, Vers 5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Und er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Orten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen und unbewohnten Land. Das ist eine sehr treffende Beschreibung von Petrus. Eine treffende Beschreibung, wie es in Petrus ausgesehen hat in diesem Moment. Er vertraute Menschen und er vertraute sich selbst. Er machte Fleisch zu seinem Arm. Und in diesem Moment seines Selbstvertrauens hat sich sein Herz von dem Herrn gelöst. In diesem Moment, als er da am Lagerfeuer stand, ist all das zusammengebrochen in ihm. Er war innerlich nicht mehr bei Jesus, sondern auf sich allein gestellt. Und dann passiert immer das, was passieren muss. Nichts Gutes. Und so war es bei Petrus. Sein Fall war tief. Er hat Jesus verleugnet. 3-mal. Aber deswegen war der Fall nicht tief, weil er Jesus verleugnet hat. Nicht das, was er gemacht hat, hat ihn in einen tiefen Fall gebracht, sondern dass sein ganzes Wesen hier gebrochen und zerstört wurde. Von Zeit zu Zeit werden wir selbst in unserem Leben, in unser Versagen hineingeführt, damit Dinge in unserem Leben zerbrechen, weil sie zerbrechen müssen. Weil dann Charakterzüge von Gott selbst verändert werden, behandelt werden. Und wir wünschen uns das oft sanft und still, eine Veränderung, die wir selbst gar nicht wirklich wahrnehmen. Aber so funktioniert es meistens nicht. Wir müssen immer wieder auch in unser eigenes Versagen geführt werden, damit wir ihm voll und ganz vertrauen können und aufhören, uns selbst zu vertrauen. Doch diese Realität des Versagens führt Petrus letztendlich in die Gnade, die er erfährt, mitten in diesem Versagen. Denn jetzt lesen wir noch ein Stück weiter, wie dieses Versagen von Petrus sichtbar wird, indem er selbst erkennen muss und erkennen darf, was hier eigentlich passiert ist. Er muss die Wahrheit über sich selbst erkennen und ins Auge sehen und lernt sich selbst auf eine Weise kennen, die ihm verborgen war, die wir sehen können, er aber nicht. Das heißt, und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an, und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Jesus, er dreht sich um, da wo er ist, und er schaut Petrus in die Augen. Aber das war nicht irgendein Blick. Das war nicht ein zufälliger Blick, wo er sich getroffen hat, sondern das war ein Blick, der Petrus offenbart, wie er ist, was gerade passiert ist. Das heißt, dass dieser Blick in Petrus ausgelöst hat, dass er sich daran erinnert hat, was Jesus gesagt hat. Der Blick von Jesus war kein enttäuschender Blick. Jesus ist nicht enttäuscht, weil er erwartet hatte, was passieren würde. Jesus schaut Petrus nicht enttäuscht an, dass er ihn verleugnet hat, weil er ihm gesagt hat, dass er das tun würde. Der Blick von Jesus ist auch nicht überrascht, ist nicht verletzt oder traurig. Jesus schaut Petrus nicht mit einem "Ich hab's dir doch gesagt" Blick an. So schaut er ihn nicht an. Der Blick von ihm ist liebevoll. Ein Blick, der Gnade zum Ausdruck bringt. Wir müssen bedenken, dass Jesus ihn nicht irgendwann später anblickt, nachdem Gras über die Sache gewachsen ist, sondern mitten in dieser Situation, mitten in diesem Geschehen, mitten in diesem Fall, dreht er sich um und schaut Petrus an, und beide wissen, was los ist. Petrus hatte gerade 3-mal jemanden, nämlich Jesus selbst, verleugnet. Geleugnet, ihn zu kennen. Und dann dreht Jesus sich um und schaut ihm in die Augen. Jesus macht also genau das Gegenteil von dem, was Petrus gemacht hat. Petrus hat so getan, als ob er Jesus nicht kennen würde. Petrus hat so getan, als ob Jesus Luft wäre, ihn ignoriert dort an diesem Hof, wo er angeklagt wurde. Aber Jesus dreht sich um und schaut ihm in die Augen. Er tut nicht so, als ob er Petrus nicht kennen würde. Er spielt dieses Spiel von Petrus nicht mit, sondern er schaut ihm in die Augen. Jesus stellt sich treu zu Petrus, mitten da, wo Petrus Jesus nicht treu geblieben ist, wo er versagt hat. Jesus schenkt ihm diesen Blick der Liebe, um ihm zu zeigen, dass er nicht so handeln wird, wie Petrus gehandelt hat. Jesus, sein liebevoller Blick ist viel stärker, viel größer als das Versagen von Petrus. Jesus sagt Petrus nicht nur, dass er fallen würde, dass er ihn 3-mal verleugnen würde, sondern auch, dass er für ihn gebetet hat, dass sein Glaube nicht aufhört und dass er seine Brüder stärken soll, wenn er umkehrt. Schau, wir dürfen wissen, dass Jesus sich nie einfach so von uns abwendet, nur weil wir gefallen sind, nur weil wir sündigen, sondern mitten in unserer Sünde, mitten in unserem Versagen, mitten in dem, wo es uns schwerfällt, schaut er uns an. Ist er da? Entzieht sich nicht der Treue. Die Liebe, die Jesus uns schenken will, sie ist nicht an Bedingungen geknüpft, sondern an seine Entscheidung, es zu tun. Nicht davon abhängig, ob wir gut genug sind, ob wir die richtigen Dinge gemacht haben, ob wir die Sachen alle schon schön in Ordnung gebracht haben, sondern er tut es, weil er sich dazu entschieden hat. Wir dürfen uns dieser Annahme und dieser Liebe Jesu bewusst sein, mitten in unserem Versagen, weil er es schon vorher wusste. Und uns mitten in dieser Situation sieht. Er blickt Petrus an und er schenkt ihm diese Gnade. An vielen Stellen, auch an vielen anderen Stellen und Begegnungen von Jesus wird genau das deutlich, dass der Blick von Jesus entscheidend ist und der Blick von Jesus auch oft einen Wendepunkt bedeutet. Bei der Speisung der 5000 heißt es, und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt, weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten hatten. Und er fing an, sie vieles zu lernen. Jesus sieht diese Menschen, er schaut sich diese Menschen an und sein Herz bewegt sich. Er empfindet Mitgefühl für sie. Und deshalb tut er das, was er tut. Deshalb gibt er ihnen diese Speisung. Letztens erst gehört der reiche Jüngling, wo wir lesen, Jesus blickte ihn an und er liebte ihn. Bevor dieser Jüngling eine Entscheidung getroffen hatte, Jesus machte diesen liebevollen Blick nicht davon abhängig, wie dieser reiche Jüngling sich entscheiden würde. Aber er blickte ihn genauso an. Über Zachäus lesen wir, als Jesus an den Ort kam, sah Jesus hinauf und er blickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Wir können an so vielen Stellen sehen, dass Jesus Menschen anblickt, Menschen anschaut, um ihnen diese Liebe zu zeigen, um Mitgefühl für sie zu haben. Und Jesus schaut sie liebevoll an, bevor er sie zu Tausenden sättigt. Auch wenn sie danach unzufrieden sind, weil es so schnell vorbei war und sie sich das wieder wünschen und ihn überall suchen. Jesus schaut den reichen Jüngling an, obwohl er traurig weggeht. Aber Jesus schaut ihn liebevoll an. Sein Blick ist nicht davon abhängig, was er tun wird. Er schaut Zachäus liebevoll an, obwohl er selbst verachtet und verhasst im Volk ist und all die anderen ihn nicht anschauen. Jesus, sein Blick, wenn er uns Sünder anschaut, in unserem Versagen, in unseren Problemen, in unseren Nöten und Schwierigkeiten, dann ist das ein liebevoller Blick, der uns aufzeigt, dass er uns gnädig und liebevoll gegenübersteht, während wir versagen, während wir mitten in unserem eigenen Scheitern sind. Und auf der anderen Seite können wir sehen, dass dieser Blick von Jesus in Petrus etwas auslöst. Dass dieser Blick in Petrus seine Offenheit über die Sünde auslöst. Er das sehen kann. Er einen Blick dafür bekommt. Und er erkennt seine Sünde und er läuft hinaus von diesem Hof und er weint bitterlich. Und dieses mit bitterlich weinen meint ein offenes, lautes Schluchzen und Klagen und Weinen, das verzweifelt und qualvoll aussieht. Lukas versuchte also sehr treffend zu beschreiben, wie Petrus hier damit umgegangen ist. Er ging hinaus. Er ging weg von diesen Menschen, um laut und offen und bitterlich zu weinen, sodass es jeder sehen konnte. Petrus erkennt, dass Jesus Recht hatte und dass er selbst Unrecht hatte. Er erkennt, dass er sich nicht auf die Seite von Jesus gestellt hatte, sondern im Gegenteil sich auf seine eigene Seite gestellt hatte und dabei gefallen ist. Er sieht seine Sünde, sein Wesen, sein Charakter. All das bricht gerade in diesem Moment in sich zusammen und ist nicht mehr da. Und als Jesus ihn anblickt, ist es einerseits ein Blick voller Annahme, Liebe und Gnade. Und das ist so kostbar und wertvoll, was wir uns auch sagen dürfen. Und gleichzeitig ein Blick, der schmerzhaft ist, der wehtut, weil er das Herz offenbart. Weil er zeigt, wie wir sind. Wir meistens nicht so sind, wie wir dachten, dass wir sind. Spurgeon, er sagte über diesen Fall von Petrus, über diesen Blick von Jesus Folgendes. Der Blick Jesu war nicht einer des Zornes. Sonst wäre Petrus zerbrochen und weggeflüchtet. Er war ein Blick der Liebe, der Erinnerung und der Einladung. In diesem Blick lag Wahrheit, aber keine Verachtung. Überführung, aber kein Verwerfen. Er zeigte Petrus, wer er geworden war und wer Jesus für ihn sein sollte. Der Blick Jesu durchbohrt nicht, um zu zerstören, sondern um zu heilen. Er bringt es gut auf den Punkt, wie dieser Blick von Jesus wirkt. Beides. Einerseits diese liebevolle Gnade, mit der er uns anblickt, aber auch die Sünde, die er sieht. Ein Mann hat das wahrscheinlich in besonderer Weise erlebt. John Bunyan, der auch die Pilgerreise und der Heilige Krieg geschrieben hat. Und er selbst hat genau diesen Blick Jesu beschrieben als einen Blick, den er selbst erlebt hat in seinem eigenen Leben. Er befand sich eine lange Zeit in einer sehr tiefen geistlichen Krise und er sah sich selbst als sehr weit gefallen. Er fühlte sich von Gott verstoßen und so meinte er, dass er Gott verleugnet hatte. Und er beschreibt sein täglich Brot als Qualen, Gewissensangst und dauerhaftes Ertragen seiner Schuld. An einer Stelle in seiner Biografie sagt er, ich meinte, ich hätte Christus verraten wie Judas und verleugnet wie Petrus. Er nimmt also diese zwei Jünger und sieht sich in beiden gleichzeitig. Er sieht sich wie Petrus, aber ohne Hoffnung, ohne Annahme. Er sieht sich als verloren und verdammt, so fühlt er sich. Und später beschreibt er dann etwas als seine eigene Dunkelheit, in der er saß. Und diese Dunkelheit durchbrochen wurde von einem Licht. Das möchte ich gern vorlesen. Er sagt, ich spürte, wie mich der Herr ansah, nicht mit Augen voller Zorn, sondern mit einem Licht, das in mein Gefängnis fiel. Ich sah auf einmal, wer ich wirklich war, ein Sünder. Dort sah ich gleichzeitig, wer Christus war, mein Erretter und meine Gerechtigkeit. Einige Zeit später erklärt er dann, es war kein Blick, der mich niederdrückte, sondern einer, der mein Herz weckte und heilte. Wie wundervoll ist das auch für uns. Mitten in unserem Versagen blickt Jesus uns an und begegnet uns in seiner Gnade und in seiner Liebe. Er blickt uns nicht erst dann wieder an, wenn wir es ungeschehen machen wollen oder es geschafft haben oder wenn wir dafür bezahlt haben oder wenn wir alles in Ordnung gebracht haben, sondern mitten in dieser Situation, in dem Versagen, ist er treu, auch wenn wir es nicht sind. Und dann schließlich noch die Wiederherstellung trotz des Versagens. Jetzt wollen wir auch noch die Wiederherstellung anschauen, die Heilung von Petrus. Und Johannes beschreibt das in seinem Evangelium sehr gut. Die Jünger, sie sind, nachdem Jesus gestorben war, dann wieder zu ihrem alten Beruf zurückgekehrt zum Fischen. Und Jesus begegnet ihnen dort am See. Und er steht am Ufer und er gibt ihnen einen Ratschlag. Er ruft ihnen zu, dass sie das Netz auf die andere Seite werfen sollen. Und dort fangen sie dann so viel, dass die Netze völlig überfüllt sind. Und Johannes, er erkennt, dass das Jesus ist, der mit ihnen spricht. Und macht Petrus darauf aufmerksam und sagt, hey, das ist Jesus, der uns das gerade gesagt hat. Und Petrus, er zieht sich kurz an und springt ins Boot und vom Boot ins Wasser und schwimmt zu Jesus. Heute machen wir es meistens andersrum, wenn wir ins Wasser gehen, wir ziehen uns aus und springen dann ins Wasser. Petrus hat es andersrum gemacht, er hat sich angezogen, ist dann ins Wasser gesprungen. Kann man auch so machen, ist vielleicht kulturabhängig. Und noch früh am Morgen, es war noch früh am Morgen und Jesus war dort und er grillt. Er grillt Fisch und Brot für seine Jünger. Ist auch ein wichtiger biblischer Beleg dafür, dass man zu jeder Zeit grillen kann und auch Fleisch und Fisch zu jeder Tageszeit essen kann. Und dann essen sie gemeinsam diesen gebratenen Fisch zum Frühstück. Und dort möchte ich gerne mit euch auch in diesen Text einsteigen, an dieser Stelle. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er aber spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Und wieder spricht er zu ihm das zweite Mal, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und spricht zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er andeutend, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Jetzt ist schon einige Zeit vergangen, als Jesus von den Toten auferstanden ist und den Jüngern begegnet. Und jetzt kommt es zu diesem einen Gespräch, wo er Petrus ausrichtet. Und Jesus fragt Petrus dreimal, ob er ihn liebt. So wie Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Und jetzt ist interessant, wie Jesus das genau macht. Er nennt ihn hier nicht Petrus. Er nennt ihn Simon, Sohn des Jonas. Das war sein Name, sein echter Name. Ein ernstes Gespräch. Er spricht Petrus nicht mit dem Namen an, den er ihm gegeben hat, sondern mit seinem richtigen Namen, um ihm zu sagen oder ihm zu zeigen, dass er nach seinem alten Wesen gehandelt hat. Aber schau mal, wie er ihn zurechtbringt, wie er ihn wieder zusammenführen will. Er stellt ihm keine Fragen zu seinem Versagen. Er sagt nicht, Petrus, was hast du dir gedacht? Was hast du dir dabei gedacht, mich dreimal zu verleugnen? Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Das sagt er nicht. Er fragt auch nicht, Petrus, wie hat sich's angefühlt, so zu versagen? Hast du wenigstens deine Lektion gelernt? Er sagt auch nicht, Petrus, ich hab's dir doch gesagt. Und wenn ich dir das nächste Mal sage, dass du fallen wirst, dann hör doch wenigstens auf mich. Nein, Jesus interessiert das alles gerade gar nicht mehr. Er stellt dreimal die gleiche Frage. Liebst du mich? Er will Petrus durch seine eigene Liebe aufrichten. Und er will ihm das geben, was er braucht, Liebe. Petrus, er beteuert dreimal, dass er ihn liebt. Und am Ende ist er traurig, dass Jesus immer noch fragt, was braucht Petrus, um wieder zurechtzukommen? Was braucht Petrus, um wieder ausgerichtet zu sein? Jesus spricht hier nicht mit ihm über Stolz und Selbstgerechtigkeit. Er spricht auch nicht mit ihm über das Versagen am Hof. Er spricht auch nicht darüber, wie Petrus all das wieder in Ordnung bringen kann. Er spricht auch nicht mit ihm über Angst. Er fragt nur, liebst du mich? Und als Petrus diese Frage jedes Mal mit Ja beantwortet, sagt Jesus, ja, dann weide meine Lämmer oder die anderen zwei Male, weide meine Schafe. Was bedeutet das? Warum sagt Jesus das? Jesus weiß, dass Petrus geheilt wurde von seinem Stolz, dass Petrus ein gebrochener Mann war. Und jetzt geht es darum, dass er Jesus liebt und für Jesus lebt. Und Jesus, er wusste, wenn Petrus ihn lieben würde, dann würde er sich um die Gemeinde kümmern. Wenn er Jesus lieben würde, würde er sich um die Schafe Jesu kümmern. Und deshalb diese Frage, liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Wisst ihr, wir brauchen nicht viel mehr als das. Wir brauchen nicht viel mehr als das in unserer Gemeinde als Liebe. Liebe zu Jesus, damit wir aus Freiheit und Hingabe der Gemeinde dienen können. Wenn wir Liebe in der Beziehung zu Jesus haben, dann haben wir auch Liebe für die Geschwister. Petrus, er hat immer nur auf sich selbst gesehen. Dieser tiefe Fall, den Petrus erlebt hatte, der war notwendig, damit er lernen konnte, auch auf andere zu sehen, nicht nur auf sich selbst. Vorher ging es ihm immer darum, die Nummer eins zu sein und vor allen anderen zu sein und ihnen vorauszugehen, der Größte unter ihnen zu sein. Aber jetzt sollte Petrus zur wahren Liebe in Jesus kommen, die sich nicht mehr um sich selbst kümmert, sondern um diejenigen, die ihm anvertraut werden, die Schafe Jesu. Ich will nochmal zu dieser Frage von vorhin zurückkehren. Wäre es für Petrus besser gewesen, wenn er dieses Versagen hätte verhindern können? wäre es für unser Versagen in unserem Leben besser gewesen, es zu vermeiden? Und einerseits würden wir sagen, ja, auf jeden Fall. Es wäre auf jeden Fall besser gewesen, hätte Petrus Jesus nicht verleugnet. Aber wäre es besser gewesen, den Petrus vor der Veränderung in der Apostelgeschichte zu haben? Petrus hatte dieses Versagen gebraucht. Es war notwendig, damit sein Stolz und sein Selbstvertrauen gebrochen werden konnten. Und Petrus, er schaut später zurück und ist sicher dankbar, dass es diesen Lauf hatte und er letztlich dadurch so eine große Veränderung erlebt hatte. Ja, er hatte einen tiefen Fall, aber er hatte auch tiefe Gnade. Ich habe vorher dieses Zitat am Anfang von Spurgeon erwähnt, ich will es nochmal vorlesen. Es ist kein Christ, der je tiefer fällt, als er dachte, aber auch keiner, der Christus nicht höher aufrichtet, als er es jemals hoffen würde. Oft fallen wir tiefer, als wir dachten. Aber Jesus richtet uns oft höher auf, als wir es hoffen. In welchen Bereichen in deinem Leben musstest du bereits versagen? Musstest du versagen, damit du verändert werden kannst? Vielleicht in deinem Beruf, in deiner Familie, in deinem Dienst, in deinem persönlichen Charakter und Wesen? In welchen Situationen musst du in deinem Leben Stolz und Selbstvertrauen und all die anderen Dinge, die vielleicht auftauchen, gebrochen werden, damit du erst wahre Liebe zu Jesus haben kannst? Damit du wahre Liebe für die Gemeinde haben kannst? Stell dir einmal vor, Petrus wäre so geblieben, wie er vorher war. Immer der Erste, immer der Größte, immer der Beste, jeden anderen als Konkurrenten anzusehen. Er und Johannes haben sogar ein Wettrennen zum Grab Jesu gemacht. Und Johannes hat gewonnen und hat es in sein Evangelium aufgeschrieben. Als letzter Lebender, ich weiß nicht, ziemlich sympathisch für mich. Petrus, er wäre nie dazu in der Lage gewesen, wirklich brauchbar und nützlich für das Reich Gottes zu sein, wenn Jesus ihn nicht verändert hätte. Und manchmal führt Gott uns in genauso ein Versagen hinein, damit wir erst so eine Veränderung erleben können. Das tut er nicht nur bei mir und bei dir, sondern bei vielen, vielen Menschen. Nun müssen wir vielleicht lernen, umzudenken und unser eigenes Versagen, aber auch das der anderen durch genau diese Brille zu sehen. Wir sehen es meistens als unnötig, schlecht und vermeidbar. Aber für Jesus war es nicht so. Für Jesus war es nicht unnötig. Es war nötig. Und es war unvermeidbar. Es war genau das Werkzeug, das er brauchte, um Petrus zu verändern. Und ähnliche Werkzeuge braucht er auch in unserem Leben, um uns zu verändern und das in uns zu bewirken, damit wir Veränderung erleben. Diese Reihe heißt, verändert in seiner Nähe, Lektion aus dem Leben der Jünger. Und das war die Lektion, die Petrus brauchte. Wie ist das in unserem Leben? Steht diese Lektion nicht auch immer wieder vor uns oder hinter uns? Ich möchte noch ein paar Fragen wiederholen, die ich heute im Lauf der Bibelstunde gestellt habe, die wir mitnehmen können in unser eigenes Nachdenken darüber. Gibt es Sünden, von denen du nicht denkst, dass du darin fallen kannst? Dinge, die so weit weg zu sein scheinen, aber sie vielleicht gar nicht so weit weg sind. Übersehen wir die Gefahren in unserem Leben, selbst zu fallen? Kennst du den Blick von Jesus von Zeit zu Zeit, der heilsam für dich ist? Sein Blick, der treu ist, der liebevoll und gnädig ist? Diese Frage, liebst du mich? Liebst du Jesus? Diese Frage dürfen wir persönlich für uns mitnehmen, denn wann immer wir in unserem Versagen, in unserer Sünde sind und wir aufgebaut werden, ist das Ziel, zu einer größeren und tieferen Liebe in Jesus zu reifen und zu wachsen. Amen.